So, vielen Dank, Christian, fürs Einsammeln. Wenn ihr vor 3 Wochen da wart oder auch in den Gemeindebrief geguckt habt, dann kennt ihr das Thema, das ich angefangen habe, die Predigtserie auch, wo ich heute drüber weiter predigen möchte. Ich nutze die Ferienzeit und auch die Erfahrungen und Diskussionen aus der Corona-Krise dazu, in einer kurzen Predigtserie etwas zum Themenfeld Christ und Gesellschaft zu predigen. Und wenn ich mir die Nachrichten angucke, dann merke ich, es ist nötig. Also ich merke, ich will auch da eine Orientierung vom Wort Gottes her geben. So wie Reinhold das am Anfang gesagt hat, es gibt ein Licht Gottes, auch für Dinge, die wir erleben in der Gesellschaft oder auch wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Und es lohnt sich, die Dinge bei Licht zu betrachten und dann auch dementsprechend zu leben. Vor 3 Wochen habe ich angefangen, über das Thema zu predigen. Betet für die Regierenden, heute Teil 2. Da ist mein Thema, Jesus sagt, seid den Staatsvertretern gehorsam. Und Teil 3, Jesus sagt, seid den Staatsvertretern ungehorsam. Also die ergänzende Predigt zu heute, die hört ihr dann, wenn ich das nächste Mal dran bin. Heute, wie gesagt, der zweite Teil. Jesus sagt, seid den Staatsvertretern gehorsam. Und es ist ein wirklich sehr herausforderndes Thema. Gerade auch, wenn man bedenkt, das ist ja nicht immer so, dass man das Gefühl hat, unter der besten Regierung zu sein, die man sich vorstellen kann. Und da sind ja Meinungen unterschiedlich. Der eine sagt, danke Gott für die Regierung, die wir haben. Und der andere sagt, ich wünsche mir eher was anderes. Das Wort Gottes, der Predigttext, den wir uns anschauen werden, der steht in Römer 13. Und wenn ihr den schon mal gelesen habt, Römer 13, 1 bis 7, dann könnt ihr euch leicht vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist. Man kann das eine oder andere, was da steht, durchaus als Zumutung verstehen. Und das kann auch zu Missverständnissen führen. Was heißt das und was heißt das nicht? Deshalb sage ich gleich am Anfang, diese Predigt braucht unbedingt das dritte Thema als Ergänzung. Sonst wird es zu einseitig verstanden. Also Jesus sagt, seid den Staatsvertretern ungehorsam. Da rede ich über die Grenze. Wie weit geht das, der Gehorsam gegenüber dem Staat und wo hört er auf? Die Predigt heute hat aber auch sehr konkrete Konsequenzen für unsere Zeit, aber auch für die Zukunft. Ich möchte uns bewusst einmal mit folgender Aussage herausfordern und denk mal drüber nach, ob du da zustimmen würdest. Christen sind Menschen, die aus Liebe zu Gott staatliche Anordnungen umsetzen. Ganz praktisch. Die Corona-Maßnahmen einhalten und der Regierung folgen, auch wenn man persönlich anders entscheiden würde, ist der Wille Gottes für heute. Es wäre eine praktische Konsequenz aus der Predigt, die ich euch gleich halten werde. Und was für Corona-Maßnahmen gilt, gilt genauso auch für andere Lebensbereiche. Und wenn ich das so sage, dann ist das ja kein Diktat von hier vorne, sondern ich möchte gleichzeitig eine Einladung machen. Ja? Wenn du merkst, du hast da andere Gedanken zu oder du hast Redebedarf, dann lasst uns miteinander auch als Gemeinde im Gespräch sein, auch diskutieren. Wir sind mündige Nachfolger Jesu und mir ist wirklich wichtig, dass wir hier eine biblisch begründete Überzeugung gewinnen. Wir stehen alle vor dem Wort Gottes, das wir hören. Lasst uns von Gott lernen und miteinander entdecken, was es für uns heißt und wie wir das umsetzen. Nun will ich nicht lange drum herum reden und uns den Bibeltext vorlesen. Der steht in Römer 13, die Verse 1 bis 7 und ich lese uns diesen Text nach der Guten Nachricht Übersetzung, wer mitlesen möchte, Römer 13, 1 bis 7. Der Apostel Paulus schreibt dort an die Christen in Rom: Alle, ohne Ausnahme, müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was recht ist, und sie wird dich dafür belohnen. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht aus, nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Wenn ich so einen Text lese, dann mache ich mir als erstes klar, wir stehen vor Gott. Diesen Gott gibt es wirklich. Und er hat uns etwas von sich, von seinen Gedanken in seinem Wort offenbart. Wie er die Welt geordnet hat oder wie er die Welt ordnen will. Und dann sehe ich meine Aufgabe, unsere Aufgabe zuerst, dass wir hinhören und dass wir verstehen, was hat Gott gemeint. Und dann vom Verstehen die Konsequenzen daraus ziehen. Und lasst uns damit beginnen, mit Vers 1 starten wir. Was lesen wir? Wir lesen, alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wenn man das so hört, kann man sich die Frage stellen, gilt das nur für gute Regierungen oder auch für schlechte Regierungen? Ich meine, da werden ja auch später einige Dinge aufgezählt, wo man sagen kann, ja, das kennzeichnet eine gute Regierung. Aber gilt das auch für Diktaturen oder nur für Demokratien? Was wir schon merken, grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Gottes Wille Regierung ist und nicht, dass Gesellschaft so als Anarchie existiert, nach dem Motto, der Stärkere setzt sich durch. Nein, Regierung ist Wille Gottes und sie soll dem Frieden dienen. Und der Friede ist etwas, was wirklich Gott entspricht. Wir lesen das in 1. Korinther 14, 33, ein sehr bekannter Vers. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, man könnte auch sagen des Chaos, sondern des Friedens. Und das gilt nicht nur für Gottes Ordnung in seiner Gemeinde. Gott möchte auch Frieden in Gesellschaften. Und ein Mittel, wie Gott Frieden in Gesellschaften herstellen möchte, ist Regierung. Und Gott sagt uns in seinem Wort, jede Regierung ist von ihm als Regierung eingesetzt. Auch wenn es anders scheint, lesen wir hier, keine Regierung, keine Staatsgewalt hat Macht aus sich selbst heraus, sondern sie ist von Gott. Gott ist der souveräne Herrscher der Welt. Er hat nie aufgehört, es zu sein. Diese Perspektive finde ich bei allem, was man beklagen kann, immer wieder wichtig zu gewinnen. Gott ist Regent und er lässt das nicht einfach so laufen. Diese Welt gehört nicht dem Teufel, sondern diese unsere Welt wird in allem von Gott regiert. Und das ist eine Herausforderung für unser Gottesbild. Und lasst uns einfach mal diesen Text anwenden auf die Zeit von Paulus, auf die Zeit von Jesus und die Zeit der ersten Christen. In die Zeit, in der dieses Wort zum ersten Mal so gesprochen wurde oder geschrieben wurde. Und wir lesen, wenn wir uns die damalige Zeit angucken und geschichtlich ein bisschen gucken, dann merken wir, da gibt es in der Regierung damals, das war das Römische Reich, gab es einige Dinge, die echt positiv waren für die Gesellschaft, auch für die ersten Christen. Also die Regierungsform seit vielen hundert Jahren, das Römische Reich, eine Diktatur mit dem Kaiser an der Spitze, keine Gewaltenteilung, nix, sondern der römische Kaiser hatte das Sagen und seine Beamten in der Fläche. Und innerhalb des Römischen Reiches gab es lange Zeit etwas, das nannte sich Pax Romanum. Pax ist das lateinische Wort für Friede. Innerhalb der Grenzen des Römischen Reiches hat das Römische Reich für Frieden gesorgt. Und auch für eine gute Infrastruktur, für Handelsmöglichkeiten, gute Reisewege. Ja, und gerade das gute Reisewege und Infrastruktur war für den Beginn der Ausbreitung des christlichen Glaubens unheimlich förderlich. Wenn ihr die Missionsreisen von Paulus mal lest, man hat fast den Eindruck, man kann am Hafen gehen und wenn man ein Schiff buchen will, dann gibt es zuverlässige Routen, wo man sagen kann, dann fährt es ab, dann kommt es an. Nicht so sicher wie heute, aber doch beeindruckend sicher. Es gab Gesetze, die im Römischen Reich galten und es gab bis zu einem gewissen Maße auch Rechtssicherheit. Wir lesen zum Beispiel davon, dass Paulus sich als römischer Bürger einmal darauf beruft. Er wurde ungerecht behandelt und er sagt, so geht das nicht, ich berufe mich auf das Recht. Als römischer Bürger habe ich das Recht auf ein Verfahren, bevor ich eine Strafe kriege. Oder er hat das Recht, den Kaiser anzurufen. Und diese ganzen Dinge im Römischen Reich waren zum Vorteil für die Gesellschaft und auch für die Christen, die Teil der Gesellschaft waren. Aber lasst uns das Römische Reich nicht so positiv malen. Es war wirklich eine Diktatur, die ihre Herrschaft gegründet hat auf militärische Überlegenheit. Da waren einfach die Legionen, die andere Länder erobert haben und kolonisiert haben und sich so ausgebreitet haben. Das war Imperialismus. Fremde Völker wurden wirklich unterdrückt. Sklaverei war an der Tagesordnung. Es gehörte einfach zur Gesellschaft dazu. Die Staatsreligion war überhaupt nicht christlich, kann man sagen. Es war polytheistisch. Viele Götter wurden nebeneinander verehrt. Der Anspruch, dass es nur einen Gott gäbe, der wurde eher bekämpft. Der Herrscher, der Kaiser oder Cäsar, hat sich selbst auch wie als Gott betrachten und anbeten lassen. Er wurde wie ein religiöser, er wurde wie eine religiöse Figur auch verehrt und angebetet. Und wir merken, das ist eigentlich gar nicht im Sinne Gottes. Und trotzdem gilt über dieses Römische Reich, über den Kaiser und seine Vertreter, eben diese Aussage, die Paulus hier getroffen hat. Also das ist nicht die freie, schöne, gleichberechtigte Gesellschaft mit Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit, sondern ja, das war einfach eine Diktatur mit allem Negativen, was auch dazu gehört. Und Paulus sagt, auch diese Regierung ist von Gott eingesetzt. Was Paulus hier schreibt, ist ganz im Sinne der Worte Jesu. Und es gibt so einen Dialog vor der Kreuzigung von Jesus, wo Jesus vor Pilatus steht. Und wo sie genau über dieses Thema einen Dialog haben. Jesus steht vor Pilatus und er schweigt und Pilatus wundert sich. Der sagt, ich habe doch die Macht, dich freizugeben oder dich umbringen zu lassen. Warum redest du nicht mit mir? Johannes 19, 10 bis 11. Redest du nicht mehr mit mir, fragte Pilatus. Hast du vergessen, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder dich ans Kreuz nageln zu lassen? Ich meine, dieser Satz ist eine Ungeheuerlichkeit von Pilatus. Warum? Und wir merken auch, wie korrupt das System war. Pilatus hat öffentlich festgestellt, dass er keine Schuld an Jesus findet. Und eigentlich, wenn das ein Rechtsstaat wäre, müsste die staatliche Gewalt dazu eingesetzt werden, Jesus freizugeben. Lassen und ihn vor dem Mob zu schützen. Das wäre Gerechtigkeit gewesen. Also Pilatus stellt sich hier über das Recht und sagt, nö, das Recht interessiert mich nicht. Ich bin hier der, der das Kommando hat und ich bestimme, ob du lebst oder stirbst. Recht spielt hier keine Rolle. Also das ist kein Rechtsstaat, das ist kein freies, gutes System gewesen in dieser Situation. Und was antwortet Jesus diesem korrupten Mann in der Situation? Man kann auch sagen, diesem Opportunisten Pilatus. Jetzt antwortete Jesus, du hättest keine Macht über mich, wäre sie dir nicht von Gott gegeben. Deswegen haben die Leute größere Schuld auf sich geladen, die mich dir ausgeliefert haben. Und Jesus sagt das wie Paulus. Pilatus, du glaubst, du hättest Macht vom Kaiser bekommen, aber du hast sie von Gott bekommen in dieser Situation. Der römische Statthalter in Jerusalem, er hat seine Macht vor Gott. Er ist von Gott eingesetzt. Und er ist in diesem Sinne auch Diener Gottes. Und jetzt lasst uns mal die Situation übertragen. Jesus steht vor jemandem wie Adolf Hitler. Hätte Jesus auch zu ihm gesagt, du hättest keine Macht über mich, wäre sie dir nicht von Gott gegeben? Jesus steht vor dem Diktator von Nordkorea, Kim Jong-un, jemand, der wirklich gerade auch Christen in Arbeitslagern und Umerziehungslagern interniert und sehr hart verfolgt. Würde er es auch zu ihm sagen, du hättest keine Macht außer von Gott? Jesus steht vor Diktatoren wie Wladimir Putin aus Russland oder Xi Jinping aus China. Gilt bei ihnen auch, ihr habt eure Macht nur, weil ihr sie von Gott bekommen habt? Und wenn ich nur mal logisch denke, nicht emotional, wie ich gerne denken würde, ja, dann würde ich sagen, die muss auch gelten, weil hier wird im Wort Gottes nicht sortiert. Und so eine Aussage muss man aber erst einmal verdauen. Und hier auch eine Einladung zum Gespräch. Lasst uns das gemeinsam verarbeiten und die Konsequenzen überlegen. Gott sagt uns, alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Die Aussage von Vers 2 baut dann darauf auf, wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Wörtlich steht dort im griechischen Text, dass die Macht der Regierenden die Macht Gottes ist. Wer sich gegen die staatliche Ordnung wendet, wendet sich damit gegen Gott selbst. Und das sagt Gott zu denen, die da in der Regierung sind. Und das ist heftig. Und wir können fragen, Gott, was soll das? Und wenn wir das so hören, mir geht das auch so. Wir tendieren dazu, uns eine bessere Idee auszudenken als Gott. Aber ich glaube, Gott ist weiser als wir und es lohnt sich zuerst bei Gott zu lernen, ihm zuzuhören und seine Gedanken zu verstehen. Meine Erfahrung ist dann, wenn ich anfange, Gott nachzudenken und ihn zu verstehen, dann sind Gottes Konzepte für das Leben, für die Gesellschaft und den Staat besser als unsere Alternativen. Und wenn wir das Gefühl von Kontrollverlust haben und gerade in Ländern, wo echt Verfolgung ist, gibt es dieses Gefühl der Ohnmacht, dann hilft wirklich nur eines, dass es diesen Gott wirklich gibt und dass er immer noch regiert und nie damit aufgehört hat. Das Wort Gottes gibt hier, wenn wir das ernst nehmen, auch eine hohe Hürde für einen Regierungswechsel durch Putsch oder Revolution. Und dafür gibt es auch einen einfachen Grund. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann merkt ihr, dieser Grund ist nicht unberechtigt. Denn was geschieht denn durch einen Regierungswechsel, der mit Putsch oder Revolution zustande kommt? Hinterher kommt selten etwas Besseres, als es vorher war, weil Menschen bleiben Menschen. Wenn man eine Regierung auf einem schlechten Fundament baut, dann kann man das Gebäude auswechseln, die Mängel werden bleiben, solange bis Gott etwas ändert. Und wenn ich das so predige, dann weiß ich, dass diese Lehre sehr schwer zu hören ist für Menschen, die in einem Unrechtssystem leben. Ich kann das sehr einfach predigen in einem Land, wo es Rechtsstaatlichkeit gibt, wo ich mir einen Anwalt nehmen kann, wo es unabhängige Gerichte gibt und auch das politische System die Freiheit garantieren will. Aber gerade auch für Christen in Unrechtssystemen ist dieses ein Wort Gottes und Gott wird ihnen die Kraft geben, die Staatsgewalt, unter der sie auch leiden, als eine von Gott eingesetzte Staatsgewalt zu akzeptieren. Und wenn man das so hört, kann man denken, ist Gott nicht naiv? Kennt er nicht die Realität? Weiß er nicht, wie die Machthaber ihre Macht auch missbrauchen, gar nicht nur so gut sind? Und wenn wir die Worte von Jesus anschauen, wo er mal charakterisiert, wie es ganz normal zugeht, wenn eine Regierung nicht unter den Werten des Reiches Gottes läuft, dann sehen wir, nee, Jesus ist nicht naiv, Gott ist nicht naiv, der weiß genau, wie es läuft. Ich lese uns mal eine kleine Kostprobe aus Markus 10, 42 bis 44 vor. Rief Jesus seine Jünger zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus weiß, wie es zugeht. Und er gibt seinen Jüngern hier eine ethische Leitlinie mit, wie man es anders machen kann, wie es nach den Werten des Reiches Gottes anders geht. Und wisst ihr, der Zustand, warum wir in Deutschland diese Freiheit haben und in anderen christlich geprägten Ländern ist, weil es Menschen gab, die Jesus folgen, die dann Leitung so verstanden haben, wie Jesus hier definiert. Der Grund, warum Politiker in der westlichen Welt eben das Verständnis haben, dass sie ihrem Volk dienen und nicht das Volk dazu da ist, ihnen zu dienen, das kommt von Jesus und von den Christen, die in der Vergangenheit die Gesellschaft geprägt haben. Der Herrscher in unserem Verständnis, in dem jesusmäßigen Verständnis, ist ein Minister. Und Minister ist ein Fremdwort, das übersetzt auch Diener heißen kann. Er ist nicht Herrscher, er ist ein Diener. Die Verse 3 bis 4 sagen dann aus, wie die Regierung im Sinne Gottes regieren soll. Und auch wenn sie es nicht so tut, dann sind sie dann vor Gott dafür verantwortlich. Ihr habt das vielleicht noch im Ohr. Wer gut ist, soll von der Regierung gelohnt und gelobt werden. Aber die Regierung ist dafür da, den Bösen oder das Böse in einer Gesellschaft zu verfolgen und zu richten. So sollte es sein. Und so tun es viele Regierungen auch. Einfach auch für den inneren Frieden. Hier ist ein Geheimnis von guter Regierung. Gott setzt die Regierung ein, aber die Regierung ist auch verantwortlich. Und das dürfen wir und brauchen wir nicht vergessen. Ein Pilatus ist vor Gott verantwortlich für das, wie er seine Regierung wahrgenommen hat. Und jeder Herrscher dieser Welt wird sich eines Tages auch vor Gott verantworten für das, wie er diese Verantwortung wahrgenommen hat. Aber die Politiker können es auch gut machen. Und gut machen sie es dann, wenn sie dem Recht, dem Guten zur Durchsetzung verhelfen und das Böse bekämpfen. Nun hat ja jeder Herrscher seine eigene Definition von Gut und Böse. Also die Chinesen, die in Hongkong gerade dieses Sicherheitsgesetz verabschieden, sind der Meinung, dass es gut sei. Es gibt aber einen unbestechlichen Gott, und was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, ist nicht willkürlich. Das ist von der Wahrheit Gottes definiert. Und hier kommen wir als Gemeinde Jesu in der Gesellschaft ins Spiel. Denn wie kommt denn diese Wahrheit an die Regierenden? Diese Wahrheit, die auch ein Segen für die Gesellschaft ist. Hier braucht es uns als Volk Gottes. Es braucht die Gemeinde Gottes. Es braucht uns als eine Stimme, die Gottes Wahrheit in die Gesellschaft hineinträgt. Und hier haben aus meiner Sicht evangelikale Christen in den letzten Jahren in Deutschland und der westlichen Welt etwas verpasst. Einen Auftrag verpasst, der Gesellschaft zu dienen, indem sie Gottes Konzept für Politik, für Wirtschaftsleben, für gutes Gemeinwesen weiterzugeben. Wir haben uns auf das individuelle Heil reduziert, aber die Gesellschaft, die Politik, die Kultur, die Universitäten, die Technik einfach nicht vom Reich Gottes weiterentwickelt, wie wir es hätten tun sollen. Und die Resultate können wir erleben. Da haben wir Nachholbedarf, glaube ich. Ich glaube, der Bibeltext fordert uns an dieser Stelle ganz massiv dazu heraus, unsere Gesellschaft neu zu sehen und uns mit dieser neuen Sichtweise anders in Staat und Gesellschaft einzubringen, weil es eben kein Selbstläufer ist, dass die Regierenden und die Verantwortungsträger erkennen, was gut und was böse ist. Es geht weiter mit Vers 6 im Predigttext. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen. Was ist interessant an diesem Vers 6? Ich finde interessant diese Aussage Beamte Gottes. Staatsdiener, die Staatsbeamten sind Beamte Gottes. Das griechische Wort, das da steht, ist Liturgoi. Kommt euch das vom Klang irgendwie bekannt vor, Liturgoi? Wir kennen das eigentlich aus der Gottesdienstordnung, also wir Freikirchler weniger, aber ein Landeskirchler, einen aus der römisch-katholischen Kirche oder in der evangelischen Landeskirche, der kennt das von dem Begriff Liturgie, Gottesdienstliturgie, die Gottesdienstordnung. Eigentlich ist das ein religiöser Begriff, aber dieser Begriff wird hier angewendet für die Staatsdiener. Die Staatsdiener sind wirklich Liturgen, sie sind Diener Gottes. Wie die Priester im Tempel den Dienst versehen, so haben sie einen Auftrag von Gott, auch ein Amt von Gott, selbst wenn sie nicht glauben. Es ist eine geistliche Aufgabe, die sie erfüllen, unabhängig davon, ob sie an Gott glauben oder nicht. Wie sehen wir dann als Christen die Oberbürgermeisterin von Völklingen? Die Oberbürgermeisterin von Völklingen, Christiane Blatt, ist in diesem Verständnis Dienerin Gottes. Die Beamten im Amt, auch im Gesundheitsamt, sind Diener Gottes. Sie sind von Gott eingesetzt und haben eine Beauftragung von ihm. Und merkt ihr etwas? Wenn das wahr ist, was wir in der Predigt hören, dann haben wir nicht nur den Auftrag aus dem Thema, seid den Staatsvertretern gehorsam, weil Jesus das sagt, wir sollen uns auch ihnen unterordnen, weil sie von Gott eingesetzt sind und weil sie Diener Gottes sind. In dieser Rolle sind Christen im Staat eher passiv. Unsere aktive Rolle ist trotzdem da, aber die ist anders. Wie ist unsere aktive Rolle gemeint? Wir sollen in diesem Verständnis die Gesellschaft mit Gottes Wahrheit und mit der Kultur des Reiches Gottes durchdringen. Nicht eine Revolution anzetteln. Es kann Situationen geben, Widerstand zu leisten, da rede ich dann nächste Mal drüber. Aber grundsätzlich haben wir eher einen passiven Auftrag in diesem staatsumstürzlerischen Ding, sondern einen eher staatsunterstützenden Auftrag. Und hier unser Dienst besteht darum, die Gesellschaft mit Gottes Wahrheit und der Kultur des Reiches Gottes zu durchdringen. Denn wie sollen die Staatsdiener den Dienst im Namen Gottes gut tun, ohne Gottes Offenbarung, ohne Gottes Hilfe? Und hier brauchen sie Gott und sein Volk. Was heißt das konkret? Wie setzen wir das um? Und jetzt nenne ich nur ganz kurz einige Dinge, die euch vielleicht auch bekannt vorkommen. Das erste ist Gebet für die diesen Dienst tun. Gebet für alle Staatsvertreter und Verantwortungsträger. Das zweite ist, die Gesellschaft wirklich mit Gottes Wahrheit prägen. Und wir haben hier einen Bildungsauftrag und der beginnt natürlich bei uns. Ich glaube, es gibt viel zu viele Christen, die die Bibel nicht kennen und nicht mit ihr leben. Und das sollten sie aber, weil es gibt im Wort Gottes eine Wahrheit, eine Orientierung, die wichtig ist, dass wir sie in unserer Gesellschaft haben, von den Konzepten, wie Gemeinwesen funktioniert. Und wenn wir das unterlassen, die Gesellschaft damit zu prägen, dann versündigen wir uns an unserer Nation, an unserem Volk. Und wenn uns das so geht, dann können wir umkehren, vertrauter werden mit dem Wort Gottes und mit dem, was wir erkennen, der Gesellschaft dienen, indem wir es weitersagen und an dem Ort, wo wir sind, es einbringen. Und jetzt komme ich zum Dritten, das Einbringen. Wir sind aufgefordert, uns in der Gesellschaft zu engagieren, Antworten zu geben an der Stelle, wo wir eine Berufung haben, dass wir uns auch in der Debatte beteiligen. Und das beinhaltet zum Beispiel auch, öffentliche Berufe anzustreben oder wenn man in einem öffentlichen Beruf ist, dementsprechend zu nutzen. Das heißt nicht, dass wir gleich jetzt alle missionieren dürfen, aber da, wo du bist, hast du eine Möglichkeit, Reich Gottes Kultur zu leben und ein Umfeld zu schaffen, in dem mehr von dem, wie Gott sich das vorstellt, auch zum Segen für die Gesellschaft rüberkommt. Ich wünsche mir mehr Christen, die in die Politik gehen, ganz ehrlich, auch in leitende politische Stellung. Ich wünsche mir mehr Christen, die auch in Wirtschaftsunternehmen Verantwortung tragen, weil ich glaube, dann laufen viele Dinge anders. Und sie laufen, denke ich, mehr nach Wahrheit und nach Gerechtigkeit. Auch in Netzwerken sich zu engagieren, hier vor Ort in Völklingen oder da, wo ihr seid. Natürlich, wenn ich das so sage, es gibt ja die, die hören ganz viel auf dem Appellohr und sind schon ehrenamtlich engagiert. Du musst nicht alles machen, ich auch nicht. Aber da, wo Gott dich sendet, in deinen Beruf, in deine Nachbarschaft oder auch in die Mitarbeit der Gemeinde, das ist aufgeteilt von Gott, ja. Wenn wir das erkennen, was wir tun sollen und es tun, dann werden wir merken, wie es Kraft hat, wie es die Gesellschaft prägt und wie unser Licht in unserem Land leuchtet. Also lasst uns als Gemeinde uns einbringen in die Gesellschaft, Gottes Wahrheit in die Debatte einbringen, da wo wir sind, es auch umsetzen, dass wir nicht nur reden, sondern auch danach handeln. Das ist unser Dienst. Amen. Und nun lasst uns zusammen beten.